Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe in der letzten Predigt erwähnt und behandelt die Tatsache, dass wir als wahre Christen nach wie vor Gottes Gesetz halten müssen, dass es in der Tat nach wie vor schriftlich niedergelegte Regeln gibt, die wir beachten müssen. Nun, wir hatten gesehen, dass das Gesetz geistlich ist und dass wir das Gesetz dem Geiste nach halten müssen. Nicht unbedingt dem Buchstaben nach. Wenn zum Beispiel der Buchstabe etwas aussagt, aber das geistige Gesetz geht darüber hinaus, dann müssen wir natürlich auch das geistliche Gesetz halten. Also wenn der Buchstabe sagt, du sollst nicht töten, aber das geistliche Gesetz sagt uns, du sollst noch nicht einmal hassen, dann ist natürlich der Hass mit eingeschlossen. Aber es kann eben auch sein, dass der Buchstabe vielleicht etwas anderes aussagt, als die geistliche Motivation war. Auch das hatten wir behandelt. Ich habe dann zum Abschluss der letzten Predigt die Frage gestellt oder angedeutet, dass wir das Gesetz aus ganzem Herzen halten müssen. Wir hatten ja Römer gelesen, Römer Kapitel 6 und Vers 17, wo es heißt, dass wir nach dem Herzen gehorsam geworden sind. Nun, heute möchte ich ein wenig näher auf diese Frage eingehen. Was bedeutet es, dem Herzen nach Gott gehorsam zu sein? Oder anders gefragt, wenn wir wahre Christen sind, was bedeutet es, dass Gott sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben hat? Wie macht sich das rein praktisch jetzt bemerkbar? Wie kann man erkennen, ob man wirklich mit seinem Herzen Gott gehorsam ist? Wie können andere es vielleicht erkennen? Was, wie gesagt, bedeutet dies, dass Gott sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben hat? Was sind die praktischen Konsequenzen, könnte man auch fragen. Und in dieser heutigen Predigt möchte ich sehr eingehend dies behandeln. Denn im Alten Testament, da hat Gott ja den Israeliten die 10 Gebote gegeben, Rechtsvorschriften gegeben, Satzungen gegeben, andere Gesetze gegeben, Ritualgesetze, Opfergesetze und so weiter und so fort, dem Buchstaben nach. Die 10 Gebote, die waren auf Tafeln aus Stein niedergeschrieben worden. Alles wurde dann in ein Buch, das Buch des Mose, hineingeschrieben. Aber die Frage war das alles im Herzen der Menschen? Und die Antwort war natürlich im Großen und Ganzen nein. Und Gott hat auch gar nicht erwartet, dass die Menschen damals das Gesetz dem Geiste nach halten könnten. Er wusste ja, er hatte ihnen den Heiligen Geist nicht gegeben. Das Gesetz dem Geiste nach kann nur dann gehalten werden, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Wie ich sagte, es ist ein geistliches Gesetz, aber Gott erwartete schon, dass die Menschen das Gesetz den Buchstaben nachhalten würden. Er erwartete schon, dass die nicht anfangen würden zu töten, zu morden, die Ehe zu brechen, sexuelle Perversionen zu betätigen und so weiter und so fort. Er erwartete schon, dass sie nur ihn anbeten würden und nicht andere Götzen. Also dem Buchstaben nach war in der Tat diese Erwartung vorhanden. Und gleichwohl haben die Israeliten im Alten Testament auch den Buchstaben des Gesetzes gebrochen. Sie haben gesündigt. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, wie wir in 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4 in der Zürcher Bibel lesen. Wenn man das Gesetz Gottes bricht, was immer das Gesetz auch sein mag, sündigt man. Also die Israeliten haben gesündigt, als sie zum Beispiel das Gesetz des Totschlags gebrochen haben, als sie Kriege geführt haben, obwohl ihnen Gott keineswegs gesagt hatte, sie sollten Kriege führen, wenn sie die Ehe gebrochen haben und so weiter und so fort, da lag Sünde vor. Selbst wenn sie Ritualgesetze brachen, haben sie gesündigt, denn damals waren die Ritualgesetze für sie nach wie vor in Kraft, heute natürlich nicht mehr. Aber weil eben auch das geistliche Gesetz der 10 Gebote von den Israeliten gebrochen wurde, sogar den Buchstaben nach, hat Gott dann ein Ritualgesetz eingeführt. Rituale Waschungen, Opfergesetze, das System der Opfergesetze. Er tat dies um der Sünde willen. Und wir müssen dies begreifen. Diese Opfergesetze, diese Ritualgesetze, die waren nur zeitweilig und die konnten niemanden zur Vollendung führen. In keinster Weise. Aber schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 10 an. In der revidierten Lutherbibel, die ich jetzt zitieren werde, es sei denn, ich gebe Ihnen in Anmerkungen an, welche andere Übersetzung ich zitieren werde. Aber hier in Hebräer Kapitel 10 und Vers 1. Da heißt es denn das Gesetz, und es geht hier um das Opfergesetz, wie wir sehen werden. Das Wort Gesetz, nebenbei gesagt, muss immer im Zusammenhang gesehen werden. Hier in diesem Falle geht es um das Opfergesetz. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern und nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die opfern, schauen Sie, das ist der Zusammenhang, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für alle Mal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Die Opfer waren lediglich dazu da, sie an die Sünden zu erinnern. Die waren nicht dazu da, um Sünden zu vergeben. Vielmehr, Vers 3, geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Also die Opfergesetze waren keinsterweise da gegeben worden, um Sünden zu vergeben. Sie waren gegeben worden, um die Menschen daran zu erinnern, dass sie gesündigt hatten. Und dieses Opfergesetz und auch das Gesetz der ritualen Waschungen, das war nur zeitweilig. Und das hörte auf, als Christus starb. In Hebräer Kapitel 10, die Verse 8 bis 11, da lesen wir, oder 8 bis 10, sagen wir mal. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz, dem Opfergesetz, geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Schauen Sie, da hebt er das Erste auf. Was hebt er auf? Das Opfergesetz, das Gesetz der rituellen Waschungen. Somit hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Was? Den Willen Gottes. Wir werden gleich sehen, was der Wille Gottes ist. Vers 10. Nach deinem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Also durch das Opfer des Leibes Jesu Christi besteht für uns nicht mehr die Notwendigkeit, irgendwelche Tieropfer zu erbringen oder auch rituelle Waschungen oder die anderen rituellen Satzungen durchzuführen, die damals nur zeitweilig gebracht worden waren. Aber Gott wusste natürlich, dass er hier mit fleischlich gesinnten Menschen operierte, die natürlich auch den Heiligen Geist nicht hatten. Und so hat er nicht nur dieses Opfergesetz eingeführt und rituelle Waschungen und Satzungen eingeführt, die lediglich zeitweilig waren. Er hat auch sehr rigorose Strafen eingeführt, zum Beispiel die Todesstrafe durch Steinigung für Kapitalverbrechen. Denn er wusste, es geht hier um Menschen, die fleischlich gesinnt sind, und mit denen musste man sprechen in einer Sprache, die sie verstanden. Aber selbst das hat nichts gebracht. Die fleischlich gesinnten Menschen, die also auch sogar diesen sehr schwierigen und strengen und sehr rigorosen Strafen entgegen sahen, waren trotzdem nicht gehorsam, haben trotzdem in keinster Weise gehorcht. Schauen wir uns einmal an, was hier im Buch Prediger geschrieben steht, in Kapitel 8, und ich lese dies jetzt aus der Elberfelder Bibel vor. Prediger, Kapitel 8 und in Vers 11. Weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Denn ein Sünder tut 100-mal Böses und verlängert doch seine Tage, wie es hier heißt. Aber schauen Sie, zunächst einmal geht es um die Strafe an sich. Und dann geht es darum, dass die Strafe sehr schnell vollzogen werden muss. Aber vielfach ist es vielleicht ja auch so gewesen, dass Leute gesündigt haben und die Sünde kam nicht an den Tag. Wir lesen auch darüber. Und so wurde das Herz der Menschen immer mehr abtrünnig von Gott. Es war eigentlich nie Gott untertan, aber es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und so lesen wir ja zum Beispiel auch im Buch Jeremia, das Herz ist ein abtrünniges, trotziges, verzagtes Ding. Wer kann es ergründen oder wie auch anders übersetzt werden kann? Es ist ein unheilbares Ding oder ein Ding, das also sehr, sehr krank ist. Und wer kann es heilen? Und die Antwort ist, Gott kann es. Die Antwort ist, der Mensch kann es von sich aus nicht. Schauen Sie, auch diese Maßnahmen, selbst sogar diese starken, engen, strengen, rigorosen Strafen, halfen nicht der Menschheit, den Israeliten, Gott gehorsam zu sein. Und so lesen wir in Prediger, jetzt lese ich wieder aus der revidierten Lutherbibel vor, Prediger Kapitel 9 und in Vers 3. Prediger 9 und Vers 3. Das ist das Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass es dem einen geht wie dem anderen, Und dazu ist das Herz der Menschen voll Bosheit und Torheit ist in ihrem Herzen, solange sie leben. Und danach müssen sie sterben. Das ist die Beschreibung des fleischlich gesinnten Herzens der Menschen. Nun, es war niemals Gottes Wille, uns in Gehorsam ihm gegenüber hineinzuprügeln. Es war niemals Gottes Wille, uns zum Gehorsam zu zwingen. Es war auch niemals Gottes Wille, eigentlich diese rigorosen Strafen, diese physischen Strafen einzuführen. Es geschah um der Sünde willen. Gott wollte auch niemals, wie wir eben jetzt gelesen haben und wie wir noch weiter lesen werden, dieses Opfergesetz. Er wollte das eigentlich gar nicht. Es ging ihm um ganz etwas anderes. Er war nicht jemand, der jetzt unbedingt sehen wollte, dass da jetzt Tiere geopfert wurden. Er wollte sehen, dass die Menschen in einer Weise lebten, sodass diese Opfergesetze in keinster Weise notwendig waren. Schauen wir uns einmal ein paar Stellen an, was Gott über die Opfergesetze gesagt hat. Und auch über die anderen rituellen Waschungen. Da musste man zum Beispiel, wenn man sich irgendwo vergangen hatte, waschen und dann war man am Abend wieder rein. Ich meine, das alleine bereits zeigt schon den vorübergehenden Charakter dieser Gesetze, die dann gebrochen wurden. Psalm 40. Und lesen wir einmal Vers 7. Psalm 40 und Vers 7. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Das war nicht das, was Gott wollte. Wo es heißt, die Ohren hast du mir aufgetan, kann auch übersetzt werden, du hast mir einen Körper bereitet. Das wäre dann eine Aussage von Jesus Christus selbst. Kapitel 50, Psalm 50, angefangen in Vers 8. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sagt Gott, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir's nichts davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Schauen Sie, darum ging es. Es ging ihm gar nicht darum, hier jetzt diese Opfergesetze erfüllt zu sehen. Die Opfergesetze waren ja nur dazu da, um die Menschen an ihre Sünden zu erinnern, sodass sie aufhören würden zu sündigen. Schauen wir uns auch Kapitel 51 an, Psalm 51, 18 und 19, die Verse 18 und 19. Denn Schlachtopfer willst du nicht, sagte David. Nun, David war bereits ein Christ, wie wir ja in der letzten Sendung auch gesehen haben, in vorübergehenden oder vorangegangenen Sendungen auch. Gottes Heiliger Geist war in David. David verstand dies. Und er sagt, die Opfer oder Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein was? Ein geängsteter Geist, ein respektvoller Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ein zerschlagenes Herz, zerschlagen im Bewusstsein der Sünde. Gott will Änderung in unserem Leben sehen. Gott geht es nicht um Schlachtopfer, um Brandopfer, um Tieropfer, um rituellen Firlefanz sozusagen. Ich meine, ich sage das jetzt mal auf respektvolle Weise. Es geht mir jetzt nicht um die Ritualgesetze im Alten Testament. Die waren natürlich in keinster Weise Firlefanz, sonst hätte Gott sie ihnen nicht gegeben. Aber es geht mir um rituellen Firlefanz heute, wo Leute da in gewissen Kirchen allen möglichen Unfug betreiben und meinen, dadurch würden sie Gott wohlgefällig sein. Wie ich sagte, sich selbst zu peitschen oder da auf den Knien, auf Treppen herumzurutschen, bis die Knie blutig sind und. Das ist schrecklich in Gottes Augen. Der Sinngehalt des geistlichen Gesetzes ist damit total verfehlt, total missachtet worden. Schauen Sie, Gott hat den Menschen als ein Wesen erschaffen, das freie Entscheidungsgewalt hat. Wir sind nicht als Roboter erschaffen worden, sondern Menschen mit freier Entscheidungsgewalt und wir müssen uns entscheiden. Wir sollen uns entscheiden, ob wir das Richtige tun wollen, ob wir Gottes Regeln beachten wollen, seine Vorschriften, oder ob wir dagegen verstoßen wollen. Schauen Sie, Gott hat Adam und Eva erschaffen, und die meisten Menschen heute glauben das auch nicht. Die denken lieber, eine Evolutionstheorie gibt ihnen da bessere Erklärungen, dass man so aus einer schleimigen Ursuppe heraus entstanden sein soll. Aber Gott hat Adam und Eva erschaffen, den ersten Menschen. Und er hat ihnen einen buchstäblichen Garten gesetzt, den ersten Menschen. Und da hat er zwei Bäume unter anderem drinne gehabt in diesem Garten. Und das waren buchstäbliche Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Nun, das waren zwar buchstäbliche Bäume, aber sie waren eben auch Bäume, die einen symbolischen Stellenwert hatten. Die stellten etwas dar. Und der Baum des Lebens stellte die Gabe des Heiligen Geistes dar. Wenn sie vom Baum des Lebens gegessen hätten, hätten sie den Heiligen Geist erlangt. Die Bibel sagt nicht, dass sie vom Baum des Lebens gegessen haben. Im Gegenteil. Sie haben vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen, wo Gott gesagt hatte, esst davon nicht. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Dieser Baum symbolisierte die Entscheidung, für sich zu bestimmen, was richtig und falsch, gut und böse ist. Und so hat der Mensch, seitdem er von diesem Baum gegessen hat, und er in symbolischer Weise gesehen, ist auch heute noch davon, hat er für sich entschieden, was gut und böse ist. Hat in keinster Weise das, was Gott ihm gesagt hat, akzeptiert, sondern er hat für sich entschieden. Und natürlich sind das Entscheidungen, die aufgrund von Satans Einflussnahme in den meisten Fällen entstanden sind. Und so kam es dazu, dass wir heute eine Gesellschaft haben, eine Zivilisation. Und es ist total egal, in welchem Land wir leben. Ob wir jetzt in Deutschland leben, in Österreich, in der Schweiz, in Amerika, in England, in Kanada, in Russland, in China. Die gesamte Menschheit ist abgeschnitten von Gott. Und die gesamte Menschheit, mit den wenigen Ausnahmen abgesehen, wenn Gott direkt jemanden beruft, die ganze Menschheit hat keinerlei Ahnung von dem, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Und schauen Sie, jetzt lesen wir die Konsequenz dessen, was geschehen ist, nachdem die Menschheit sich entschieden hat, Gottes Werte, Gottes Vorschriften, Gottes Regeln zu missachten und für sich zu bestimmen, was richtig und falsch ist. Jesaja Kapitel 5. Jesaja Kapitel 5. Und da wundern wir uns, warum wir heute der Ausrottung der Menschheit entgegensehen aufgrund der Entscheidungen, die Führer in allen Ländern treffen, die von in den meisten Fällen den Untertanen in Anführungszeichen gewählt worden sind, obwohl man natürlich sich nicht als Untertan fühlt. Ich spreche jetzt von der sogenannten westlichen freien Welt, aber auch in Russland und so weiter hat ja zum Beispiel Wladimir Putin eine unglaubliche Anhängerschaft. Aber alle diese Führer, egal in welchem Lande sie auch sind, sind von Gott so weit entfernt wie der Morgen vom Abend. Und vielleicht sogar noch weiter. Jesaja 5 und Vers 20. Und deswegen nehmen wir als wahre Christen auch an diesem politischen Firlefanz, und das ist in der Tat einer, in keinster Weise teil. Jesaja 5 und Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Wehe denen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß, aus süß sauer machen. Aber das ist genau das, was der Mensch tut. Und wenn wir zurückkehren zu 1. Mose 6, dann sehen wir, was geschah, nachdem die Menschheit Adam und Eva gefolgt ist, für sich entschieden hat, was richtig und was falsch ist, wie sie leben wollten. Sie wollten in keinster Weise Gott gehorsam sein. Schauen wir uns an in 1. Mose Kapitel 6, angefangen in Vers 5. Als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse. Immer da. Das war damals so und das ist heute so. Denn Christus sagt, wenn er zurückkommt und seine Rückkehr ist genaht, wird es genauso sein wie zu den Tagen, über die wir hier lesen, zu den Tagen von Noah. Das Dichten und das Trachten der Herzen der Menschen ist böse, immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen überhaupt gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Schauen Sie. Gottes Herz war bekümmert darüber, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens immer nur böse war. Dazu war es gekommen. Ich meine, Gott hatte nicht den Menschen böse erschaffen. Aber der Mensch, weil er sich eben von Gott abgewandt hatte, den Einflüsterungen Satans gehorcht hatte, wurde er mehr und mehr böse. Nun, die Menschen heute, die sehen das keineswegs so, dass sie böse sind. Und deswegen hört man auch so viel von diesen gleichgeschlechtlichen Ehen und Verbindungen und diesen Transgender-Situationen und, ach, wir müssen auch in den Krieg ziehen, wir müssen dies tun und jenes tun und ist doch egal, an wen man glaubt, solange wie man an etwas glaubt und man kann ja ruhig auch an die Evolutionslehre glauben und ich meine, und Weihnachten, Ostern sind ja tolle Feste, egal ob die jetzt heidnischen und dämonischen Ursprungs sind, spielt ja gar keine Rolle und was der Gott uns da sagt im Alten Testament, das interessiert mich sowieso nicht und. Schauen Sie, Gott ist eine Familie. Das Reich Gottes ist eine Familie. Und diese Familie hat immer schon aus zwei göttlichen Wesen bestanden. Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Sohn. Aber Gott will sich vermehren. Gott will, dass seine Familie wächst. Und er will sich durch den Menschen vermehren, den er nach seinem Bilde geschaffen hat. Der vollkommen werden soll, so wie er vollkommen ist. Und heute beruft Gott gewisse Menschen, öffnet ihnen den Verstand, gibt ihnen die Möglichkeit, dass sein Gesetz in ihr Herzen geschrieben wird. Sie können zu gezeugten Mitgliedern dieser Gottfamilie werden, wenn sie den Heiligen Geist erlangen, wenn der Heilige Geist in ihnen wohnt, bei der Taufe, der richtigen Taufe, der Erwachsenentaufe, durch einen von Gott ordinierten Prediger. Denn da müssen auch die Hände aufgelegt werden durch den Prediger, damit der Heilige Geist gegeben werden kann. Und diese Menschen dann können bei der Wiederkunft Christi zu wiedergeborenen Geistwesen werden, innerhalb der Gottfamilie, können zu Gottwesen werden. Christus sagt ja selbst, sagt euer Gesetz nicht, ihr seid Götter und das Gesetz kann nicht gebrochen werden. Mit anderen Worten, was da steht, muss in Erfüllung gehen. Wir sollen zu Gottwesen werden, Teil seiner göttlichen Familie. Wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, dann lebt bereits die göttliche Natur in uns. Dann ist sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Aber was für praktische Auswirkungen hat das dann für unser Leben? Schauen Sie, es ist total gegen Gottes Charakter zu sündigen. Wussten Sie das? Gott kann nicht sündigen, weil Gott nicht sündigen will. Es ist gegen den Charakter Gottes zu sündigen. Schauen wir uns dies einmal an, in 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 8. Und ich möchte dies aus der Elberfelder Bibel vorlesen. 1. Johannes Kapitel 4 und in Vers 8. Da heißt es, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Das ist, was Gott ist. Eine Charakterbeschreibung seiner Persönlichkeit. Gott ist Liebe. Aber was ist jetzt Liebe? Ein nebulöses Gefühl irgendwo, so eine emotionale Sache. Ach, ich liebe dich. Und sagt man, und dann könnte man dieser Person am liebsten etwas Böses tun, wie das ja heute oft der Fall ist. Schauen Sie, Gott sagt uns, was Liebe ist, die Liebe, die Gott ist, die Liebe, die er in uns sehen will. In 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3, und auch das lese ich jetzt aus der Elberfelder Bibel vor. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3, denn das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Schauen Sie, wenn die Liebe Gottes in uns ist, dann sind die Gebote zu halten, dann ist es nicht schwer. Wenn wir meinen, Gottes Gebote sind heute für uns nicht mehr gültig, dann ist die Liebe Gottes nicht in unseren Herzen. Wenn wir meinen, es ist zu schwer, heute die Gebote Gottes zu halten, selbst wenn man theoretisch, intellektuell irgendwie doch so ein bisschen anerkennt, dass die Gebote wohl doch noch zu halten sind, aber man kann es einfach nicht, es ist zu schwer. Ich kann auch den Sabbat heute nicht halten, in dieser schwierigen Situation. Das ist doch unmöglich. Wie, ich soll aufhören zu rauchen? Kann ich nicht. Schauen Sie, wir müssen uns darüber im Klaren werden. Wenn das unsere Einstellung ist, ich spreche jetzt nicht von vorübergehender Versuchung hier, aber wenn das unsere Einstellung ist, ich werde nicht aufhören zu rauchen, weil ich es nicht will, und das ist für mich auch nicht mehr gültig, oder ich werde nicht den Sabbat halten, weil ich es nicht will. Ich werde nicht aufhören, Weihnachten zu halten. Ich werde nicht aufhören, Ostern zu halten. Ich werde nicht beginnen, den Sabbat zu halten. Ich werde nicht beginnen, die heiligen jährlichen Festtage zu halten, wie zum Beispiel jetzt die Tage der ungesäuerten Brote, wo wir 7 Tage lang keinen Sauerteig zu uns nehmen, wo wir den Sauerteig aus unseren Häusern entfernen. Nein, ich will das nicht tun. Nicht nur ist dann die Liebe Gottes nicht in unseren Herzen, Gott arbeitet eigentlich gar nicht mit einem. Denn wenn Gott mit einem arbeiten würde, wenn Gott einem die Augen öffnen würde, wenn der Heilige Geist Gottes mit einem wirkt, dann würde man die Erkenntnis erlangen, wir müssen das tun. Aber es geht nicht nur um das Müssen, wie ich Ihnen zeigen werde. Schauen Sie, Gott hält sein Gesetz. Nicht, weil er es muss. Nicht, weil er Angst hat, oh, wenn ich es nicht halte, dann werde ich bestraft dafür. Nein, er hält es, natürlich jetzt im geistlichen Sinne, weil er es halten will, weil er weiß, das ist dies der einzige Weg und ganz besonders für den Menschen, auf richtige, glückliche, harmonische, friedvolle Weise zu leben. Als Jesus Christus hier auf Erden war, als er, der Sohn Gottes, zu einem Menschen wurde, und er war total Mensch, dann hat er in vollkommenster Weise die Gebote seines Vaters gehalten. Nicht, weil er es musste, sondern weil er wusste, das ist etwas, was zum Glück der Menschheit dient. Und er hat uns dann gezeigt als Vorbild, wie man es halten muss. Und schauen Sie, Christus tat es, weil die Liebe Gottes in seinem Herzen war. Er wusste, dass das Gesetz Gottes der einzige Weg ist zu Glück, zu Freude und zu Friede. Schauen wir uns dies einmal an in Psalm 12. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, warum halten wir Gottes Gesetze, wenn wir sie halten? Weil wir es müssen? Tun wir es zähneknirschen und in sehr, wie soll ich sagen, gezwungener Weise? Ist das der Grund, warum wir Gottes Gesetze halten, wenn wir sie halten? Psalm 12 und Vers 7. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tegel geschmolzen, geläutert siebenmal. Gott hat ganz eindeutig alles dies geprüft, überprüft, nachgeprüft, damit er hundertprozentig, tausendprozentig sicher sein konnte, dass das, was er jetzt in seinem Wort niedergeschrieben hat, was das Gesetz anbelangt, dass das absolut vollkommen ist. In Psalm 18 und Vers 31. Psalm 18 und Vers 31. Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Schauen Sie, Gottes Weg, der Weg des Haltens seiner Gebote, ist vollkommen. Der kann nicht noch vollkommener gemacht werden. Es gibt da keine Alternative, die die Gesetze Gottes in irgendeiner Weise noch größer machen könnten, vollkommener machen könnten. Und ich spreche natürlich jetzt von dem geistlichen Gesetz, den Christus uns gezeigt hat, da kann man nicht noch irgendwie was hinzufügen oder wegnehmen und sagen, ja, okay, ich mache das nochmal besser, als wie uns Gott das hier in seinem Wort gesagt hat. Nein, wir müssen begreifen, was Gott über sein Gesetz sagt. Durch den Apostel Paulus, der immer und immer wieder zitiert wird als jemand, der angeblich das Gesetz Gottes abgeschafft habe, der uns angeblich gesagt haben soll, wir brauchten das nicht mehr zu halten. Das sind Leute, die absolut keine Ahnung haben von dem, was Paulus eigentlich sagt. Nun, sie haben auch den Heiligen Geist nicht, um verstehen zu können, was Paulus, der ja nun geistlich gesinnt war und über das geistliche Gesetz geschrieben hat, was er damit eigentlich gemeint hat. Römer, Kapitel 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht, gut. Wenn das Gebot heilig ist, das geistliche Gesetz der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die 10 Gebote näher erläutern. Wenn das Gesetz heilig ist, wenn es richtig ist, wenn es gut ist, dann müssen wir zu der Überzeugung kommen, dass unser Gehorsam dem Gesetz gegenüber immer richtig ist. Dann müssen wir zu der Überzeugung kommen, dass wenn wir anderer Ansicht sind über das, was Gott in seinem Wort sagt, dass wir immer in jedem Falle verkehrt sind. Dass wir uns unter das Gesetz in dem Sinne stellen müssen, nicht unter die Strafe, dass wir es akzeptieren, dass wir verstehen, akzeptieren, es Teil unseres innersten Charakters machen, dass sein Gesetz immer vollkommen ist, dass gegenteilige Auffassungen immer verkehrt sind. Nun, das mögen wir vielleicht sogar auch begreifen, intellektuell begreifen, aber das bedeutet jetzt in keinster Weise, dass wir dann von daher auch automatisch das Gesetz halten werden. Selbst wenn es in unsere Herzen geschrieben ist. Ich meine, das Gesetz war in das Herz des Paulus geschrieben. Und schauen wir uns einmal an, was Paulus hier sagt in Römer Kapitel 7, angefangen in Vers 14. Und auch hier, das ist eine sehr interessante Stelle nun, weil Paulus das Wort Gesetz in verschiedenster Weise gebraucht. Und wir müssen auch verstehen, dass man das Wort Gesetz immer im Hinblick auf den Zusammenhang sehen muss. Viele verstehen das nicht und sind da total hoffnungslos verwirrt. Römer Kapitel 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Hier wird es wiederum gesagt. Das Gesetz ist geistlich. Wir müssen Gottes Geist haben, um es verstehen zu können, um es auf richtige Weise halten zu können. Ich bin aber fleischlich, sagt er hier, viele, viele Jahre nach seiner Bekehrung, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Mit anderen Worten, was tue ich denn eigentlich jetzt hier? Es ist doch mir doch klar, dass das verkehrt ist. Ich tue es trotzdem wieder. Ich weiß nicht, was ich tue. Was ich nicht will, das tut er. So gebe ich zu, dass das Gesetz ist gut. Erstmal, das Problem ist nicht das Gesetz. Das Gesetz ist gut, herrlich, gerecht, heilig. Aber Paulus war unter die Sünde verkauft. Er hatte noch diese sündigen Angewohnheiten. Viele Jahre nach seiner Bekehrung haben sie die auch noch. Nun, Paulus wusste, dass er dagegen ankämpfen musste. Wissen Sie das auch? Paulus wusste, wie wir sehen werden, dass er es allein nicht schaffen könnte. Wissen Sie das auch? Ich habe ja einige Predigten gegeben über, was es heißt, unter dem Gesetz zu sein, was es heißt, unter der Gnade zu sein, oder vielmehr nicht nur unter dem Gesetz zu sein, sondern unter der Gnade. Alle diese Predigten müssen natürlich hier im Zusammenhang mit dem gesehen werden, was ich heute sage. Sie brauchen Gottes Kraft. Sie brauchen Gottes gnädiges Eingreifen in ihrem Leben, um die Sünde überwinden zu können. Aber sie müssen natürlich ein würdiges Werkzeug sein in diesem Prozess. Vers 17. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, also was jetzt das Fleisch anbelangt. Da wohnt nichts Gutes mehr. Das hatten wir gelesen, das Herz des Menschen ist böse. Immer da. Nein, etwas anderes muss geschehen, damit etwas Gutes in einem wohnt. Wollen habe ich wohl, sagt er, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich kann es nicht, sagt er. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, er strauchelt, er sündigt hin und wieder. Er tut wieder etwas, was er weiß, er sollte es nicht tun und tut es doch. Und hier spiegelt sich die ganze Verzweiflung wieder, die er jetzt durchläuft, nachdem er wieder erkannt hat, jetzt habe ich doch wieder das Falsche getan. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, sagt er hier, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt, so finde ich nun das Gesetz, dass mir, wenn ich das Gute will, das Böse anhängt. Sieh, es geht jetzt nicht hier um das Gesetz Gottes, es geht jetzt darum, dass seine Gewohnheiten quasi zu einem Gesetz in ihm geworden sind. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz. Nun, das ist wichtig. Wir müssen Lust haben an Gottes Gesetz, Wohlgefallen an Gottes Gesetz. Wir müssen verstehen, dass Gottes Gesetz, das Gesetz ist, das herrlich, recht und gut ist und uns sagt, wie wir leben müssen. Und wir müssen, wie wir gleich sehen werden, auch Lust haben, Freude haben an Gottes Gesetz, Liebe haben gegenüber Gottes Gesetz. Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Schauen Sie, ein Kampf, ein geistlicher Kampf fand in ihm statt. Ein solcher geistlicher Kampf muss in einem jeden Christen stattfinden. Denn sonst schwimmt man nur mit dem Strom als der Fisch daher. Ich elender Mensch, sagte hier in Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Er allein kann es nicht. Die Gnade Gottes greift hier ein. Er sagt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, werden wir erlöst von diesem todverfallenen Leibe. Und so sagt er, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes. Doch mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Aber das muss mehr und mehr dann in Kontrolle gebracht werden, dieses Gesetz der Sünde in unserem Fleisch. Aber es kann nur dadurch geschehen, dass Jesus Christus in uns wohnt, dass Gott der Vater in uns wohnt, durch den Heiligen Geist, dass das Gesetz Gottes in unsere Herzen geschrieben ist, dass es immer mehr und mehr Teil wird unseres Charakters. In dem Maße, in dem wir Gottes Gesetz in unsere Herzen geschrieben haben, in dem Maße werden wir mehr und mehr beginnen, das Richtige zu tun, ohne dazu gezwungen worden zu sein. Wir werden es nicht deshalb tun, weil wir Angst haben vor Strafe. Ist das der einzige Grund, warum wir das Gesetz Gottes halten, dass wenn wir es nicht halten, dann werden wir von Gott bestraft? Die Strafe, die wollen wir ja nicht. Ist das der einzige Grund? Dann haben wir Gottes Liebe nicht in unseren Herzen. Jedenfalls nicht die vollendete Liebe. Schauen wir uns einmal 1. Johannes Kapitel 4 an und Vers 18. 1. Johannes 4 und Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Nun, es geht hauptsächlich hier im Zusammenhang um den Zeitpunkt, wenn wir vor Jesus Christus stehen, wenn wir von ihm vor seinem Richterstuhl unseren Lohn empfangen und möglicherweise auch Verweisungen dafür, dass wir nicht so gelebt haben, wie wir hätten leben sollen. Aber es ist natürlich ein Prozess, der auch hier schon bereits angesprochen wird. Dazu müssen wir kommen. Wir müssen mehr und mehr dazu kommen, dass wir Gottes Gesetz aus Liebe halten. Denn das ist ja die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, nicht aus Furcht. Wenn wir es nur tun, weil wir uns fürchten, dann zittern wir vor Strafe. Und das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass wir die Entscheidung treffen, aus unserem Herzen heraus das Richtige zu tun. Und wenn das der Fall ist, wenn wir zu dem Punkt gelangen, dass Gottes Gesetz in unseren Herzen ist, dann brauchen wir nicht mehr jemanden, der uns ständig sagt, das ist richtig, das ist falsch. Schauen Sie, dann ist ja das, was Gott uns sagt, Teil unseres Charakters geworden. Und dann werden wir mehr und mehr, da wir ja nun Gottes Gesetz in unserem Herzen haben, im inwendigen Menschen haben, dann werden wir mehr und mehr das Richtige tun. Jeremia 31. Das ist der Prozess, um den es geht. Jeremia 31 und Vers 34. Da lesen wir, denn so wird es auch im Millennium später sein. So wird es auch im großen weißen Throngericht später sein. Da heißt es, und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Dann wird es dazu kommen, dass wir alle Menschen, wenn Gottes Gesetz in ihren Herzen ist, Gott erkennen werden. In Hebräer Kapitel 8 wird diese Stelle im Neuen Testament zitiert. Und da wird es wie folgt gesagt. Hebräer 8 und Vers 11. Es wird keiner seinen Mitbürger lehren. Schauen Sie, lehren. Oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. Von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Und wenn das der Fall ist, dann brauchen wir nicht wieder Menschen, die uns sagen, was richtig ist, dann werden wir selbst zu dem Punkt gelangt sein, dass wir erkennen. Rauchen ist verkehrt. Den Sabbat zu brechen ist verkehrt. Die heiligen Tage zu brechen ist verkehrt. Weihnachten zu halten ist verkehrt. Ostern zu halten ist verkehrt. Das werden wir selbst dann erkennen, weil Gottes Geist in unseren Herzen ist. Sein Gesetz, seine Worte. 1. Johannes 2. 1. Johannes, Kapitel 2 und Vers 27. Und die Salbung, Gottes Geist, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist zwar und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Gottes Geist wird uns lehren, wird uns dann diese Erkenntnis geben. Moment, ich bin jetzt hier dabei, wieder der Versuchung zu erliegen, sagen wir mal Schweinefleisch zu essen, zu rauchen, Drogen zu nehmen. Aber werden wir auch ein bisschen präziser noch, ich bin jetzt dieser Versuchung nahe, Ehebruch zu begehen mit der Frau meines Nächsten. Ich bin der Versuchung jetzt nahe, jemand anderem etwas wegzunehmen, den zu belügen. Da muss jetzt nicht ein Mensch da sein, der in dem Augenblick zu Ihnen sagt, nein, tun Sie das nicht. Schauen Sie, Gottes Geist in Ihnen sollte Ihnen sagen, nein, nein, weg davon. Weg davon. Das ist alles verkehrt. Tut es nicht. Schauen wir uns Johannes Kapitel 14 an. Johannes Kapitel 14 und Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, das bedeutet jetzt nicht, dass der Heilige Geist eine Person ist. Es bedeutet, dass Gott, der Vater und auch Jesus Christus durch den Heiligen Geist zu uns sprechen, mit anderen Worten, in uns wirken. Sie werden uns lehren durch die Kraft des Heiligen Geistes, was die Wahrheit ist. Und wir werden auch erinnert werden, gerade auch in einer Situation, wo wir versucht sind zu sündigen. Na Moment mal, nee, das soll ich ja nicht tun. Das ist ja nicht richtig. Das ist ja verkehrt. Man ist jetzt versucht, schlimme Worte zu gebrauchen, vielleicht sogar Gott zu verlästern. Nein, 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 nein. Nein, nein, das soll ich ja nicht tun. Nicht, weil man jetzt Furcht hat, sondern aufgrund der Liebe Gottes, die in unserem Herzen ist, die uns sagt, tut es nicht. David hat gesündigt einmal, dann heißt es, und dann schlug ihm sein Herz. Und er wurde eingedenk der Tatsache, dass das verkehrt war. Weil eben Gottes Gesetz in seinem Herzen war. Auch wenn er da zeitweilig nicht drauf gehört hatte. Schauen wir uns auch Johannes Kapitel 6 an. Die Verse 44 und 45. Johannes 6, die Verse 44 und 45. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Schauen Sie, viele, die meinen, die wollten zu Gott, könnten zu Gott kommen. Wenn Gott, der Vater, sie nicht zieht, ihnen den Verstand öffnet, dann können sie auch nicht zu Christus kommen. Und viele heute, die meisten heute können es nicht, weil Gott bestimmt hat, dass er heute nur wenige zum Heil berufen wird. Im Millennium und im großen weißen Throngericht wird er alle zum Heil berufen. Und die müssen sich nach wie vor entscheiden, ob sie dann auch dieses Angebot annehmen wollen. Und wie ich ja des Öfteren schon gesagt habe, das große weiße Throngericht beinhaltet alle Menschen, die jemals gelebt haben, die nicht die unvergebbare Sünde begangen haben, und es gibt eigentlich nur wenige, die bereits jetzt schon begangen haben, die werden alle auferweckt werden zu einem fleischlichen Leben, zu einer physischen Existenz, und ihnen wird dann die Gelegenheit gegeben werden, zu Gott, dem Vater und Jesus Christus zu kommen. Dann ja, dann werden ihre Augen geöffnet werden. Dann wird die Möglichkeit bestehen, dass ihnen das Gesetz in ihr Herz geschrieben wird. Aber was sagt er hier? In Vers 45, es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Wenn sie es vom Vater hören und lernen und akzeptieren und sich einverstanden erklären mit dem, was Gott ihnen in seinem Wort sagt, dann können sie zu Christus kommen, sonst nicht. Dann werden sie zu Christus kommen, sonst nicht. Aber bedeutet das nun, dass es dann keinerlei Notwendigkeit mehr gibt für Gottes Kirche? Denn das heißt ja, wenn Gottes Geist in einem ist, dann kann man ja von sich aus dann erkennen, was richtig ist und falsch ist. Da braucht man keinen mehr, der einen belehrt. Und zunächst einmal können sie Gottes Geist ohne die Kirche Gottes gar nicht erhalten. Und wenn Sie da Fragen haben, dann lesen Sie bitte unsere Broschüre über die Taufe. Aber auch danach ist es nach wie vor notwendig, dass sie die Kirche Gottes zu dessen Leib, ja, so sie ja nun geistlich gesehen geworden sind, brauchen. Und die Prediger Gottes brauchen. Und ich meine, sie könnten jetzt alles von sich aus erkennen. Denn zunächst einmal ist es ja so, dass sie auch nach Erhalt des Heiligen Geistes weiterhin sündigen werden. Wir hatten es ja gerade gelesen mit Paulus. Und es gibt da viele Stellen, die uns klar und deutlich zeigen, dass sie auch nach Erhalt des Heiligen Geistes sündigen werden. Denn diese fleischliche Natur in ihnen, die muss ja mehr und mehr besiegt werden. Das braucht Zeit. In 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 8, da lesen wir, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, wir, bekehrte Christen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, sagt Johannes hier, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn jemand meint, er sei bereits heute schon zur Vollkommenheit gelangt, er könnte nicht mehr sündigen, er habe keine Sünde mehr, der betrügt sich und der hat noch nicht einmal die Wahrheit erkannt. Die ist nicht in ihm. Und dann heißt es auch in Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, Vergangenheit, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist auch nicht in uns. Also wenn wir meinen, wir bräuchten das Opfer Jesu Christi nicht zur Vergebung unserer Sünden, weil wir an sich doch recht gut gelebt haben, wir haben ja gar nicht gesündigt, dann sagen wir, Gott lügt. Denn Gott sagt uns, jeder Mensch hat gesündigt und jeder Mensch sündigt. Die einzige Ausnahme war Jesus Christus, der niemals gesündigt hat. Aber Sie und ich, wir haben gesündigt und wir sündigen und wir werden sündigen bis zum Zeitpunkt, wo wir hoffentlich wiedergeborene Mitglieder in der Gottesfamilie sein werden. Dann können wir nicht mehr sündigen, weil wir dann Gott sind. Aber es gibt viele, viele Stellen, die uns zeigen, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündigt. Schauen wir uns kurz dies noch einmal an. Ich hatte das auch in der Vergangenheit öfters betont. 1. Könige 8 und Vers 46. 1. Könige 8 und Vers 46. Da sagt nämlich der Salomo, wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Keinen Menschen. Dann werden gewisse Konsequenzen daraus erwachsen und dann bittet er bereits hier schon um Vergebung, dass dann Gott ihnen bei der notwendigen Reue vergeben wird. Und so lesen wir auch noch in Prediger Kapitel 7. Das ist ein Problem, das manche haben, die sich auch irgendwo scheuen, sich taufen zu lassen, weil sie sagen, ja, ich brauche an und für sich doch gar nicht mich taufen lassen, weil ich bin doch ein recht guter Mensch. Prediger 7, Vers 20. Es ist kein Mensch auf Erden, sagt hier wiederum Salomo, es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Schauen Sie, der Hiob, der hatte ein großes Problem damit, weil er dachte, er ist also ein gerechter Mensch. Und er war es auch im Vergleich zu anderen. Aber er hatte gleichwohl Sünde. Vielleicht eine der schwersten Sünden, die man so an sich selbst erkennen kann. Die Sünde der Selbstgerechtigkeit. Wie die Pharisäer voller Selbstgerechtigkeit waren. Auf andere herabblickten. Der Pharisäer sagt in diesem Gleichnis, ach, ich bin froh, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder dort. Denn ich tue ja dies und das und jenes. Und der Sünder, der Zörner, der sagt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und dann sagt Christus, und der ist gerechtfertigt worden, der Pharisäer nicht, denn der hatte sich gar nicht selbst erkannt. Schauen Sie, es gibt keinen, der so gerecht ist, dass er nicht hin und wieder sündigt, wie auch Paulus das ja beschrieben hat. Und wenn das der Fall ist, dann braucht man hin und wieder einen Prediger Gottes, der einem das sagt. Und er sagt, also hier, da gehen Sie aber auf einer falschen Bahn. Der es vielleicht in einer Predigt sagt, so ganz allgemein wie ich heute, oder auch vielleicht in ganz persönlichem Gespräch, wenn diese Fragen auftauchen. Gottes Prediger sind dazu da, um einem zu helfen, zur Vollkommenheit zu gelangen, die Sünde zu überwinden. Schauen wir uns einmal Hesekiel Kapitel 44 an, denn das wird auch die Aufgabe von Gottes Dienern im Millennium sein. Und im großen weißen Throngericht, Hesekiel, Kapitel 44, die Verse 23 und 24. Sie sollen mein Volk lehren, dass es zu unterscheiden wisse zwischen Heiligem und Unheiligem, zwischen Reinem und Unreinem. Und wenn eine Streitsache vor sie kommt, sollen sie Richter sein und nach meinem Recht das Urteil sprechen und sollen bei allen meinen Festen meine Gebote und Ordnungen halten und meine Sabbate heiligen. Schauen wir uns auch eine weitere Stelle an in Epheser Kapitel 4. Ich höre immer und immer wieder Leute, die sagen, ach, ich brauche ja Gottes Kirche gar nicht. Ich brauche ja die Predigerschaft der Kirche Gottes gar nicht, weil Gott, der arbeitet in mir individuell und er hat mir auch bereits einen Heiligen Geist gegeben auf irgendwelche nebulöse Art und Weise. Und Gott lehrt mich und ich brauche dann weiter gar nichts zu tun. Ich kann weiterhin so als isolierter Christ so mein Leben fristen. Ist das, was die Bibel lehrt? Einige meinten das. Wir haben auch Leute bei uns gehabt, die sind dann weggegangen. In einem Falle musste diese Person sogar ausgeschlossen werden. Leider, aufgrund von Umständen, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Aber dann ist diese Person zu einer anderen Gemeinschaft gegangen. Aber auch dort nicht mehr. Weil sie individuell ihr Heil finden möchte. Das wird sie nie tun. Das wird sie nie können. Epheser Kapitel 4, angefangen in Vers 11. Er, Jesus Christus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet würden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Gottes Kirche ist der geistliche Leib Christi, aber er ist organisiert, physisch gesehen organisiert, bis dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Das ist die Position, die Aufgabe, die Verantwortung der Predigerschaft, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Warum? Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Schauen Sie, darum geht es. Lesen wir ruhig weiter hier in Vers 15. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Wahrhaftig in der Liebe Gottes. Was ist die Liebe Gottes? Dass wir seine Gebote halten. Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, das Haupt der Kirche, Christus. Meinen Sie, Sie könnten ein individuelles Christentum betreiben, unabhängig von der Kirche, Gottes einem Leib? Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied im anderen hängt oder ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt. Wie können Sie überhaupt an eine solche Möglichkeit des individuellen Christentums denken? Sie können ja diese Dinge überhaupt gar nicht erfüllen, die hier beschrieben stehen. Nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Deswegen heißt es ja auch, wir sollen nicht die Versammlungen verlassen, sondern uns aneinander aufbauen. Und das umso mehr, als wir den Tag der Wiederkunft Christi genaht sehen. Schauen wir uns einmal 1. Thessaloniker Kapitel 4 an. 1. Thessaloniker Kapitel 4 und lesen wir Vers 9. 1. Thessaloniker 4 und Vers 9. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch einander zu lieben. Aber schauen Sie, vielfach lehrt Gott sie durch seine Prediger. Und wir lehren, dass man einander lieben muss. Und wenn sie einander hassen, beneiden, berauben, belügen, dann lieben sie einander nicht. Römer, Kapitel 10, die Verse 14 und 15. Römer 10, die Verse 14 und 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Machen sie sich keine Illusionen zu meinen, sie bräuchten die Prediger Gottes nicht. Sie können nach dieser Aussage hier überhaupt gar nicht an Gott glauben, wenn sie nicht durch die Prediger Gottes die richtige Lehre empfangen haben. und ich spreche jetzt an den wahren Gott, glauben. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Gott muss einen ordinieren, Gott muss einen dazu prädestinieren, aussondern zu einem Prediger zu werden. Sie können nicht von sich aus meinen, sie seien ein Prediger und gehen dann in alle Welt und predigen das, was sie so verstehen oder missverstehen. Darum geht es nicht. Dann sind sie jemanden, der wiederum verführt und andere in jedem Sog und Drang und Wind der Doktrin in die falsche Bahnen lenkt. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden, wie denn geschrieben steht? Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Und dann ist natürlich immer noch die Situation die, dass man sich dann darauf konzentrieren soll. Und das heißt aber nicht alles in dem Evangelium gehorsam. Gehorsam. Also nicht nur glauben, auch gehorchen, was gesagt wird. Der Zusammenhang hier, von dem die Rede ist, wenn es heißt, es ist nicht unbedingt mehr notwendig, dass euch jemand lehrt. Der Zusammenhang ist hier Leute, die kommen, um sie verführen zu wollen. Sie brauchen dann nicht mehr in dem Augenblick, wenn jetzt ein falscher Prediger bei ihnen an der Tür klopft, um sie da irgendwie überzeugen zu wollen, dass man, sagen wir einmal, den Sabbat nicht mehr halten muss. Oder wenn sie da irgendwo auf dem Internet herumsurfen und da so irgendwelche Dinge da lesen von anderen, die ihnen sagen, ja, das Gesetz sei abgeschafft oder das brauchen sie nicht mehr zu tun, oder Weihnachten können sie ruhig halten, oder Ostern, dann brauchen sie eigentlich, oder sollten sie eigentlich niemanden brauchen, der ihnen sagt, nein, das ist falsch. Das sollten sie an sich, wenn Gott mit ihnen ist, wenn Gott sie lehrt und leitet, oder ganz besonders dann, wenn das Gesetz Gottes bereits in ihrem Herzen ist, dann sollten sie das erkennen und verstehen, dass das in keinster Weise richtig ist. Aber schauen Sie, alles dies können wir nur dann erkennen, weil Gott sein Verständnis in unsere Herzen gegeben hat. Und auch das lesen wir einmal in 1. Korinther Kapitel 2, 1. Korinther 2 und in Vers 12. Von sich aus können sie nichts verstehen von Gottes Wort. 1. Korinther 2 und Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, Satan, der in dieser Welt herrscht, der die ganze Welt verführt, der als der Gott dieser Welt beschrieben wird. Nein, diesen Geist haben wir nicht mehr empfangen. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, sondern wir haben empfangen den Geist aus Gott, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wenn Gottes Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist, dann werden wir reagieren. Aber zunächst einmal schauen wir uns eine Stelle in Jesaja Kapitel 30 an, und die möchte ich jetzt aus der Menge Bibel vorlesen. Jesaja 30, die Verse 20 bis 21. Das ist eine Prophezeiung für das Millennium, für das große weiße Throngericht. Und der Allherr wird euch zwar das Brot der Drangsal und das Wasser der Trübsal reichen, aber das bezieht sich auf die heutige Jetztzeit, nicht mehr unbedingt auf die Zeit des Millenniums. Denn was geschieht dann im Zeitpunkt des Millenniums, des großen weißen Throngerichtes? Aber deine Lehrer, Plural, richtig übersetzt, deine Lehrer werden sich nicht abermals verbergen müssen, wie das heute leider der Fall ist in den meisten Situationen. Die Menschen wollen nichts von dem hören, was Gott in seinem Wort lehrt. Nein, die werden sich dann nicht mehr verbergen müssen, weil sie verfolgt werden, weil sie vielleicht ins Gefängnis geworfen werden sollen, weil sie vielleicht getötet werden sollen, wie das so in der Vergangenheit oft der Fall war. Sondern deine Augen werden deine Lehre erblicken. Das bezieht sich auf uns, wenn wir unsterbliche Geistwesen sind, wenn wir Gottwesen sind. Aber wir können uns materialisieren, wir können uns denen, den Menschen, die dann leben werden, sichtbar machen. Deine Augen werden deine Lehre erblicken und deine Ohren hinter dir den Zuruf vernehmen. Dies ist der Weg. Wandelt auf ihm. Mögt ihr zur Rechten gehen oder zur Linken abbiegen. Wir werden da sein, den Menschen zu helfen. Wir sind auch heute da, den Menschen zu helfen, wenn sie sich helfen lassen wollen. Wir sind nach wie vor da, um zu lehren. Aber schauen Sie, im Millennium werden die Menschen von Christus gelehrt und belehrt werden, aber auch von uns. Wir werden unter Christus auf Erden herrschen, als Priester, als Könige. Was wird die Konsequenz sein, wenn diese Lehre ergeht? Jesaja Kapitel 2. Jesaja Kapitel 2. Wird dann automatisch, sofort, diese Lehre akzeptiert werden? Oder gehört mehr dazu? Wie auch heute, wenn Gottes Lehrer seine Lehre verkündigen, mehr dazu gehört als lediglich die Verkündigung und das Hören. Jesaja Kapitel 2 und Vers 3. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Es geht nicht nur darum, dass man das Wort hört, man ist auch willens, es zu tun. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Aber nicht automatisch wird sofort der Friede einkehren, der gelehrt wird. Denn Christus, der Friedefürst, kommt ja, um letztendlich dem Krieg ein Ende zu machen. Aber es wird trotzdem noch etwas zunächst einmal zu Beginn des Millenniums geschehen. Lesen wir dies in Hesekiel Kapitel 38. Hesekiel 38, das ist nach Beginn des Millenniums. Angefangen Vers 1. Das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Lande Magog ist, und der Fürst von Rosch, Messig und Tubal und Weissage gegen ihn. Und da wird so allerlei gesagt über diese Kollaboration hier von fernöstlichen Nationen. Und die werden dann kommen, um Krieg zu führen. Gegen die, die im gelobten Land dann leben werden. Und das wird hier klar und deutlich beschrieben. Aber Gott wird eingreifen, um diesem Krieg ein Ende zu machen. Er wird nicht zulassen, dass Menschen dann, oder vielmehr diejenigen, die angegriffen werden im gelobten Land, dass die dann auf einmal jetzt auch da in den Krieg ziehen, sich verteidigen. Nein, Gott wird es tun. Gott wird es tun. Gott wird übernatürlich eingreifen, wie er auch schon bereits zur Zeit des Mose zunächst einmal übernatürlich eingegriffen hatte, damit die Israeliten gar nicht kämpfen mussten. Schauen wir uns dies einmal an. Wiederum in 2. Mose 14 und Vers 14 in der Mengebibel, als die Scharen des Pharao kamen, um die Israeliten entweder zu töten oder zurückzubringen in die Sklaverei. In 2. Mose 14 und Vers 14, da heißt es, dass Mose sagt, den Israeliten sagt, der Herr wird für euch streiten, verhaltet ihr euch nur ruhig. Das ist eine sehr gute Ermahnung, auch für uns heute, wenn so die Kriegstrommeln getrommelt werden und die Kriegsposaunen blasen und alle werden aufgefordert, jetzt an Kriegen teilzunehmen, wie das ja in der Vergangenheit der Fall war, wie das auch bereits heute schon streckenweise der Fall ist und wie es noch ganz schlimm in der Zukunft sein wird. Wir als wahre Christen verhalten uns ruhig. Wir nehmen daran nicht teil. Die Menschen im Millennium werden auch nicht mehr an Kriegen teilnehmen. Sie werden von Gott gelehrt werden. Die werden zum Hause des Herrn gehen, um von ihm Weisung zu erhalten, mit dem Willen, seinen Weg zu gehen. Was wird geschehen, wenn jetzt das Gesetz Gottes in die Herzen der Menschen gegeben ist? Hesekiel 2, oder vielmehr Jesaja 2 und Vers 4. Er wird richten den Heiden, zurechtweisen viele Völker. Ein Prozess wird in Gang gesetzt. Und dann, nachdem sie die Wahrheit erkannt haben, nachdem jetzt das Gesetz, die Worte Jesu Christi in ihrem Herzen sind, dann wird eine praktische Konsequenz erfolgen. Eine Änderung wird vorgenommen werden. Und dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu sichern machen. Denn es wird kein Volk wie das andere mehr das Schwert erheben und sie werden den Fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Sie wollen das gar nicht mehr. Sie haben sich total dagegen entschieden. Sie werden nicht mehr ihre Hand erheben, ein Schwert in die Hand nehmen, eine Waffe in die Hand nehmen, um da andere Menschen mit zu töten. Das Gesetz Gottes ist jetzt in ihren Herzen. Aber schauen Sie, was geschehen wird zu Ende des Millenniums. Da wird der Satan für eine kurze Zeit wieder aus seinem Gefängnis entlassen werden. Was wird er tun? Er wird hinausgehen und alle Völker verführen, um wieder Krieg zu führen. Und dann werden viele kommen, um wieder Krieg führen zu wollen. Schauen Sie, die hatten das Gesetz Gottes nicht in ihren Herzen. Die haben vielleicht deshalb nicht Krieg geführt, weil andere auch nicht Krieg geführt haben. Das gehört halt so dazu. Aber jetzt haben sie die Gelegenheit. Und jetzt gehen sie wieder aus. Folgen den Einflüsterungen Satans, um Krieg zu führen. Ich habe das so häufig erlebt im Laufe meiner Geschichte, sagen wir einmal, meines Lebens. Menschen, die so bekehrt zu sein schienen. Die so überzeugt zu sein schienen von Gottes Wahrheit. Die sogar Lehrer waren, die sogar Prediger waren, die sogar Evangelisten waren, die anderen gesagt haben, auch ihr müsst den Sabbat halten. Und jetzt kam die Gelegenheit, Damals in der Worldwide Church of God habe ich ja schon öfters darüber gesprochen, als Herr Armstrong, der ehemalige menschliche Führer, im Jahr 1986 starb. Eine neue Regierung kam an die Macht, die nichts mehr von dem wissen wollten, was gelehrt worden war. Wie viele von denen, die angeblich bekehrt waren, die angeblich Gottes Gesetz in ihren Herzen hatten, die haben nur die Gelegenheit darauf gewartet, dann die ergriffen. Diejenigen, die den Menschen gesagt hatten, ihr müsst den Sabbat halten, die waren eine der Ersten, die aufhörten, den Sabbat zu halten. Schauen Sie, die hatten das Gesetz Gottes nie in ihrem Herzen. Nie in ihrem Herzen. Gott will, dass wir sein Gesetz in unserem Herzen haben. In Römer Kapitel 13. Denn dann und nur dann kann er die Gewissheit haben, dass wir gegen sein Wort nicht verstoßen werden. Auch wenn sich die Gelegenheit dazu bieten mag. Und glauben Sie mir, die Gelegenheit wird für viele sich ergeben. Und dann wird sich zeigen, wer zum Spreu gehört und zum Weizen. Römer Kapitel 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Der erfüllt das Gesetz. Was ist die Liebe Gottes? Dass wir seine Gebote halten. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, wie wir lesen werden. Denn er hat gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst noch angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schauen Sie, wenn Sie den Nächsten lieben wie sich selbst, dann werden Sie nicht mit dem Ehemann oder der Ehefrau des Nächsten die Ehe brechen, dann werden Sie ihn nicht belügen, dann werden Sie ihn nicht bestehlen, mit Sicherheit nicht töten. Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wenn Sie die Liebe in Ihrem Herzen haben, die Liebe Gottes, wenn das Gesetz in Ihren Herzen ist, dann erfüllen Sie es. Und wenn Sie straucheln und fallen, wie Paulus zum Beispiel, dann wenden Sie sich wiederum an Gott und seine Barmherzigkeit und wenden Sie sich wieder an Jesus Christus. Sagen Sie zu Gott, dem Vater, ich möchte, dass du das Opfer Jesu Christi auf mich anwendest. Ich habe gesündigt, ich bereue, bitte vergib mir. Und Gott wird es tun. Schauen Sie, Gott liebt den Weg des Gebens und er lebt den Weg des Gebens. Denn Liebe ist das aufrichtige Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Und deswegen lesen wir auch in 2. Korinther Kapitel 9 und Vers 7. Denken wir daran, Liebe ist Geben. 2. Korinther 9 und Vers 7. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es geht hier um eine Spende. Aber das Prinzip ist ganz allgemein. Was sie tun, sollen sie aus Liebe heraus tun, fröhlich heraus tun. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht jemanden, der das nur aus Zwang tut oder weil er muss oder weil er sich vor der Strafe fürchtet. Gott geht den Weg der Liebe. Er ist jemand, der freudig gibt. Und wir sollen ebenfalls so werden, wie Gott ist. Schauen wir uns einmal 2. Mose 25 und Vers 2 an. In der Elberfelder Bibel. 2. Mose 25 und Vers 2. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Es ging damals hier um die Opfergesetze, aber das Prinzip ist nach wie vor wichtig. Auch hier sollte einen das Herz antreiben. Man sollte es freudig tun. Man sollte es freudig tun. Gott will, dass wir etwas verstehen. In Apostelgeschichte Kapitel 20 und Vers 35. Der fleischlich gesinnte Mensch kann das nicht verstehen. Er kann die Worte lesen. Er wird niemals von Herzen mit dem übereinstimmen, was hier gesagt wird. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Glückseliger. Man wird dadurch glücklich. Man wird dadurch voller Liebe erfüllt, wenn man willens ist, zu geben, anstatt zu nehmen. Das kann sich auf alles beziehen in Ihrem Leben. Das kann sich auf Geld beziehen. Oh, ich muss noch Geld von dem bekommen. Man vergisst, dass man auch dem anderen gegenüber schuldig ist, sagen wir einmal, etwas zu tun. Sagen wir mal, der hat einem geholfen. Zeigt man einer solchen Person seine Dankbarkeit? Gibt man vielleicht ein wenig von seiner Zeit, von seinem Interesse oder auch von seinem Geld, wenn es darum gehen sollte? Oder ist man jemand, der immer nur darauf aus ist, zu nehmen? Dann ist das Gesetz Gottes der Liebe nicht so in ihrem Herzen, zumindest wie es sein sollte. Schauen Sie, was hier gesagt wird in Matthäus Kapitel 3 und Vers 17, und das lese ich jetzt einmal aus der Schlachterbibel vor. Matthäus 3 und Vers 17, da sagte Gott, der Vater, über Jesus Christus. Siehe, eine Stimme kam vom Himmel. Scheinbar hat Gott, der Vater, hier durch einen Engel gesprochen. Die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater liebte den Sohn. Und gleichwohl gab er ihn hin. Da besteht kein Widerspruch. Denn Liebe ist geben. In Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3. Denn wie ich sagte, Gott will sich durch den Menschen vermehren. Er will seine Familie vergrößern. Johannes Kapitel 3 und Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, sie und mich und alle potenziellen Menschen, die gelebt haben, die noch leben werden. Die werden ja alle letztendlich die Gelegenheit erhalten, das Heil zu erlangen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, auf richtige Weise glauben, den Glaubensgehorsam haben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt. Christus hat die Welt ebenfalls geliebt. Er kam, um sein Leben zu geben. Er hat das klar und deutlich gesagt. Er sagte, ich komme ja nicht und jemand nimmt es von mir. Nein, ich gebe es. Und so lesen wir dies in Matthäus Kapitel 20. Matthäus Kapitel 20 und Vers 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Christus lebte den Weg der Liebe. Er lebte den Weg des Gebens. Denn Gott ist Liebe. Das bedeutet, Gott lebt den Weg des Gebens. Wir sollen zu Gottwesen werden. Wir sollen mehr und mehr vollkommen werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Wir müssen den Weg des Gebens leben. Den Weg der Liebe. Wir müssen sogar willige Opfer sein. Römer Kapitel 12 und Vers 1. Sind wir das? Opfern wir anderen gegenüber? Opfern wir unsere Zeit? Opfern wir unsere Anteilnahme? Opfern wir unsere Bedürfnisse vielleicht sogar? Unsere Wünsche, wenn anderen dadurch vielleicht geholfen werden kann? Römer Kapitel 12 und Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir sollen ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer sein. Das soll unser christlicher Lebensweg sein. Wenn jemand ein Christ werden will und nicht in der Lage ist oder meint, er wolle das nicht tun, in der Lage ist er natürlich sicherlich nicht, aber mit Gottes Hilfe schon, aber er will das nicht tun, dann sollte er den Weg erst gar nicht gehen. Er würde kläglichst versagen. Denken wir noch einmal an Römer Kapitel 5 und Vers 5. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Schauen Sie wiederum, Gott, der große Geber. Sie können nicht mehr geben als Gott. Denken Sie das nie. Aber Sie sollen ja so werden, wie Gott ist. Und Gott ist die Liebe. Und Gott ist derjenige, der gibt. Er gibt seinen Sohn. Er gibt uns alle Gaben, die wir brauchen. Er wird uns niemals verlassen. Er wird uns niemals versäumen. Wenn wir Gott, Gottes Reich, seine Gerechtigkeit suchen, wird er uns alles geben, was wir benötigen. Das ist wichtig, sich daran einmal zu erinnern. Wir sind zurzeit in einer Situation, ein bisschen privat vielleicht jetzt zu werden, wo uns gerade mehr oder weniger gesagt wurde, wir müssten umziehen und müssten jetzt eine andere Bleibe finden. Nun, wir vertrauen auf Gott, dass er die Dinge lenkt und leitet. Und er hat uns ja auch versprochen, wir werden niemals ohne eine Bleibe sein. Natürlich sind das gewisse Dinge, die gerade jetzt auch vor dem Passah nicht unbedingt sehr erfreulich sind, zunächst einmal. Aber wir müssen auf Gott vertrauen, dass er uns hilft. Und er wird uns helfen. Und er wird uns seinen Weg weisen. Solange wie wir die richtigen Prioritäten haben, solange wie wir zunächst einmal Gottes Reich und seine Gerechtigkeit suchen, gerade auch in solchen Situationen, dann wird Gott einem helfen. Sie haben ihre Arbeit verloren wegen des Sabbats. Gott wird einen helfen, wenn Sie die richtigen Prioritäten in Ihrem Leben haben. Und wenn Sie den Weg der Liebe und den Weg des Gebens anderen gegenüber entwickeln. Schauen Sie in 2. Thessaloniker, Kapitel 2. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Da lesen wir einmal Vers 10. 2. Thessaloniker 2 und Vers 10. Bevor das geschieht, bevor Christus zurückkommt, da wird es zu einer großen Verführung kommen. Und Gott wird diese Verführung zulassen. Und da heißt es, es wird ein Mann der Sünde erscheinen, der falsche Prophet. Und Gott wird es zulassen, aber er wird kommen, dieser Mann der Sünde, der Böse, in der Macht des Satans. Der wird sogar große Kraft und Zeichen haben können, Zeichen und Wunder, lügenhafte Zeichen. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen erscheinen, die verloren werden, weil sie warum. Warum werden die jetzt verloren? Die Menschen, die das Gleiche gehört haben, vielleicht wie Sie und ich. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Die haben vielleicht das Richtige getan für eine gewisse Zeit lang, weil sie es vielleicht tun mussten, weil sie sagten, die leben hier in dieser Situation jetzt. Aber sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Das ist das Problem. Wir sollen die Liebe zur Wahrheit annehmen, was auch bedeutet, Psalm 119 und Vers 27. Was bedeutet das, wenn Gottes Herz oder vielmehr Gottes Gesetz in unserem Herzen geschrieben ist? Was sind die praktischen Konsequenzen, wenn das der Fall ist? Psalm 119 und Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb, sagt David, täglich sinne ich ihm nach. Er liebte Gottes Gesetz. Warum? Weil es in seinem Herzen war. Und was waren die praktischen Konsequenzen? Er liebte es, Gott zu verehren. Er liebte es, den Nächsten zu lieben. Aber sagen wir jetzt ganz konsequent und konkret und fragen wir uns die Stelle oder fragen wir uns, ob diese Stelle auf uns anwendbar findet und Anwendung findet. Lieben wir Gott, indem dass wir ihn als den einzigen wahren Gott akzeptieren und preisen und verehren? Gott den Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Lieben wir ihn genug, dass wir uns von jedwedem Götzendienst fernhalten, von den Götzen. Lieben wir ihn genug, dass wir seinen Namen nicht verunehren, dass wir seinen Namen nicht auf falsche Weise gebrauchen. Lieben wir Gott genug, dass wir seine wöchentlichen und jährlichen Feiertage oder Sabbate halten, die er heilig gemacht hat für uns, sodass wir sie heilig halten. Lieben wir Gott genug, sodass wir auch unsere Eltern genug lieben und ehren? Lieben wir unsere Nächsten genug, sodass wir ihm immer die Wahrheit sagen, sodass wir ihn nicht bestehlen, sodass wir ihn nicht töten oder hassen, nicht belügen, keinen Ehebruch begehen mit der Frau oder dem Mann unseres Nächsten? Lieben wir ihn genug, sodass wir uns freuen, wenn es ihm gut geht? Sodass wir uns freuen, wenn er von Gott gesegnet ist? Sodass wir ihn nicht beneiden und sagen, ja, warum kriegt der jetzt so eine Vergünstigung und nicht ich? Warum geht's dem so viel besser als mir? Warum hat der etwas, was ich nicht habe? Wie kommt es, dass der so ein schönes Haus hat und ich nicht? Wie kommt es, dass der so ein schönes Auto hat, ich nicht? Wie kommt es, dass der so in Freuden lebt mit einer netten Frau, einem netten Mann und ich nicht? Schauen Sie, wenn so diese Regungen einem liegen, dann bedeutet das, dass man nicht unbedingt die Liebe zum Nächsten hat, dass das Gesetz Gottes nicht in unseren Herzen ist oder, wenn es drin ist, nicht so in Anwendung gebracht wird, wie es gebracht werden sollte. Schauen Sie, Gott erforscht unsere Herzen. Viele, viele Stellen sagen uns dies. Eine Stelle in 1. Chronik, Kapitel 28 und Vers 9, sagt uns das. Gott erforscht unsere Herzen. Schauen Sie, sein Gesetz ist in seinem Herzen. Und er möchte, dass sein Gesetz auch in unseren Herzen ist. Und er erforscht uns und wir sollten uns erforschen. Wir sollten uns prüfen. Wir sollten versuchen festzustellen, wie lieben wir eigentlich Gottes Gesetz? Und zeigt unser Leben, dass sein Gesetz in unseren Herzen ist. Und würden wir niemals sein Gesetz übertreten? Nun, wir würden es natürlich praktisch schon tun, wie Paulus ja das beschrieben hat, aber es geht mir um den Willen jetzt. Oder sind wir willens zu sündigen? Sind wir willens, Kompromisse zu schließen? Sind wir willens zu sagen, ach, das brauche ich aber eigentlich nicht zu halten? Das ist aber auch sowieso zu schwer. Dann schauen wir uns zum Abschluss Matthäus 22 an und fragen wir uns, trifft dies auf uns zu? Zeigt diese Stelle, dass sie in unserem Leben Anwendung findet? Und zeigt diese Stelle, dass Gottes Gesetz in unserem Herzen ist? Wenn ja, dann können wir mit Gott erklären, in Matthäus 22, angefangen in Vers 36. Da wurde die Frage gestellt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesu Antwort war, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aber wie? Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das können sie nur tun, wenn Gottes Gesetz in ihren Herzen ist, wenn sie Gottes Gesetz über alles lieben und willens sind, immer und immer wieder es zu befolgen. Sie werden straucheln, wenn Gottes Geist mit ihnen ist, wenn Gottes Geist in ihnen ist. Sie werden straucheln. Aber mit Gottes Kraft, mit seiner Vergebung, werden sie vollkommener und immer vollkommener werden können. Geben Sie nicht auf, wenn Sie straucheln. Wichtig aber ist, dass Sie den Weg vor sich sehen, den Sie gehen müssen. Sie fallen, Sie stehen wieder auf. Sie fallen 7-mal am Tag, Sie stehen wieder auf. Sie machen weiter. Sie geben nicht auf. Sie wissen, Gott ist mit Ihnen. Gott ist in Ihnen. Sein Gesetz ist in Ihren Herzen. Bringen Sie es zur Anwendung. Zeigen Sie sich selbst und anderen, dass sie Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.